Hallo und herzlich willkommen zu Fabrikfunk, dem neuen Podcast der Industriemuseen von LVR und LWL. In jeder Folge stelle ich euch einen spannenden Menschen vor, der uns seine persönliche Geschichte mitbringt. Mein Name ist Nadine Haddad, ich bin Journalistin und die Moderatorin dieses Podcasts. Und heute bin ich im LVR Industriemuseum Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen. Das Gespräch findet in der Sonderausstellung statt. Arbeitsträume, ein Zukunftslabor. Heute sprechen wir über Arbeit. Nicht über einen einzelnen Job oder Branche, sondern über die Arbeitswelt selbst. KI als Werkzeug, Vier-Tage-Woche, Work-Life-Balance. Und dafür spreche ich mit Sarah Weber. Hallo Sarah.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du bist Autorin und hast gerade dein neuestes Buch herausgebracht. Jetzt erst im August, also vor knapp zwei Wochen, einer Woche. Seit wann ist draußen?
Seit Mitte August.
Okay, ganz, ganz frisch. Das Buch heißt, das kann noch jemand anderes machen, wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Darin schreibst du unter anderem, ob und wie man KI als sinnvolles Tool bei der Arbeit nutzen kann und wie wir uns vor der Erschöpfung und Ausgebranntheit bei der Arbeit zukünftig schützen können. Und wir haben ja drüben gerade schon in der Sonderausstellung eine Mitmachaktion mitgemacht. Da drüben sind, wir sitzen hier in einem Büro, nur damit es die Zuhörer und Zuhörerinnen verstehen, in einer alten Villa und drüben ist das Museum. Und da gibt es ganz viele Mitmachaktionen, was ich total toll an Ausstellungen finde. Und eine war eben, dass wir uns ein Arbeitsmittel der Zukunft mit KI generieren konnten. Und hier vor uns liegen auch ausgedruckt die beiden Arbeitsmittel, die wir uns überlegt haben. Ich überreiche dir mal deins.
Ja.
Das ist wie ein Foto, Polaroid ausgedruckt. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erzählen, für welches Arbeitsmittel du dich entschieden hast und wieso?
Ja, ich bin ja Autorin, das heißt, ich schreibe viel und natürlich viel am Computer, aber ich mache mir auch immer noch ganz viele Notizen mit der Hand. Und das Problem ist, dass ich manchmal meine eigene Handschrift nicht lesen kann und es wahnsinnig praktisch wäre, wenn ich so einen richtig coolen Stift hätte, mit dem ich schreibe, aber was am Ende rauskommt, ist total leserlich.
Okay, spannend.
Was hast du denn?
Ich hätte mir auch deins ausdrucken lassen können, weil ich habe auch gar keine schöne Schrift. Also mir wurde in der Schule damals immer ein Punkt abgezogen für eine unleserliche Handschrift. Also ich hätte auch mit deinem KI-Tool arbeiten können. Aber ich bin ja Journalist und Moderatorin. Das heißt, ich arbeite oft mit Moderationsskripten und auch mit Moderationskarten, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne stehe. Und es ist immer ein großer Hassel, wo drucke ich mir die Karten aus? Und dann irgendwie der Drucker zu Hause funktioniert nicht, dann irgendwie einen Copyshop finden, wie auch immer. Und ich habe mir gewünscht, dass ich einen Drucker für mein Handy habe, um meine Moderationskarten auszudrucken.
Und der sieht richtig schick aus.
Der sieht super schick aus und der würde mir helfen in der Zukunft.
Ja, voll gut.
Sehr gut.
Wann kriegen wir die jetzt?
Ja, weiß ich nicht, wir müssen uns wünschen. Liebes Universum, bring uns diese Tools. Lass uns jetzt mal zu deiner Arbeit kommen, die du ausgeübt hast und wieso du dich auch dafür entschieden hast, eine bessere Arbeitswelt für dich selbst zu schaffen und auch vielleicht darüber zu schreiben, dass Leute sich besser in ihrer Arbeit fühlen. Du hast bei LinkedIn gearbeitet, du warst da Redaktionsleiterin. In welchem Moment hast du gemerkt, mir wird das hier alles zu viel oder ich bin ausgebrannt, wie auch immer, ich muss was an meiner Arbeit ändern?
Ja, also da müssen wir nochmal so zurückreisen in die Corona-Jahre. Das war so ungefähr ein Jahr nach Beginn so richtig der Corona-Pandemie, also im Frühjahr 2021. Und ich habe einfach gemerkt, so ich habe einen super Job, ich habe ein super Team, meine Chefin war großartig, so eigentlich passt alles, konnte sehr sicher von zu Hause aus arbeiten. Aber diese Kombination aus, es ist eine globale Pandemie und die Nachrichtenlage, wir haben Nachrichten gemacht, ist super anstrengend und ich habe es irgendwie überhaupt nicht mehr geschafft abzuschalten. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gearbeitet und dachte die ganze Zeit, das liegt an mir und ich muss einfach irgendwie, keine Ahnung, besser klarkommen, mehr Yoga machen, was man so denkt und dachte mir dann irgendwie so, okay, ich brauche eine Auszeit und ich kündige jetzt, was natürlich eine super privilegierte Situation ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das einzuordnen, weil das natürlich ganz viele Menschen, für die ist das gar keine Option. Und habe dann ein paar Monate Pause gemacht. Und dann ist mir erstens aufgefallen, dass es gar nicht nur an mir lag und dass ich nicht irgendwas falsch gemacht habe, sondern dass es ganz, ganz vielen Leuten so ging, zu der Zeit noch immer noch so geht. Und dann habe ich irgendwie überlegt, naja, was mache ich denn jetzt als Nächstes? Und habe aber gar nicht drüber nachgedacht, für wen will ich eigentlich arbeiten, sondern wie will ich arbeiten? Mhm. So, was will ich nicht mehr? Ich will nicht mehr diese Tage haben, kennst du vielleicht auch, wo man so von einem Meeting ins andere rennt und sich überlegt, schaffe ich es eigentlich mal, zwischen zwei Meetings aufs Klo zu gehen oder was zu essen? Schwierig. Und ich will nicht die ganze Zeit irgendwie so Berge von E-Mails haben und so. Irgendwie diese Strukturen, das passt für mich gerade nicht.
Hast du denn aber, weil ich glaube, es wäre super hilfreich für viele, die das hören. Also ich habe das im Bekannten- und Freundeskreis auch, dass immer mehr auch einfach junge Leute wirklich ausfallen bei der Arbeit. Sei es ist wirklich irgendwelche körperlichen Beschwernisse oder es geht ja bis zu richtig Burnout.
Ja.
Wie hast du das bei der Arbeit gemerkt? Weil ich glaube, das hilft vielleicht manchen, die es hören. Also wenn man sagt ja immer so, okay, zusammenreißen, hast du schlecht geschlafen, hast du dich nicht mehr konzentrieren können, hattest du keine Freude bei der Arbeit? Also wie hast du gemerkt, okay, ich muss wirklich was ändern?
Also ich war immer so zwischen 3 und 4 Uhr morgens wach. Das war so meine Zeit. So, du wachst auf und weißt so, es ist kurz nach 3. Und dann schaust du auf die Uhr und es ist kurz nach 3. Und denkst du so, ja, cool. Also ich habe super schlecht geschlafen, aber auch, ich war total fahrig und unkonzentriert und habe auch gemerkt, so, ich bin eigentlich ein relativ entspannter Mensch, also meine Zündschnur wird immer kürzer. Und es gibt da auch tatsächlich, und das kann ich nur empfehlen, auch so Burnout-Tests online, die dann wirklich auch wissenschaftlich fundiert sind, wo man mal sagen kann, so, okay, was ist da eigentlich los? Und das sind so Sachen, dass man keine Lust mehr hat auf die Arbeit und es einem alles vielleicht auch so egal wird, dass einem auch egal ist, was mit den KollegInnen passiert und so. Also dass man sich so zurücknimmt und emotional gar nicht mehr so diese Verbindung spürt. Und das sind so Gefahrenzeichen. Und was ich aber auch, und ich finde es total wichtig, wenn man über mentale Gesundheit spricht, ich war zu dem Zeitpunkt in Therapie, ich habe ganz viel mit meiner Therapeutin besprochen und das hat mir total geholfen, auch einzuschätzen irgendwie, was sind denn gute Lösungswege für mich und kriege ich das für mich selbst irgendwie geregelt oder kann ich das im Konstrukt dieses Jobs für mich nicht selbst regeln? Und das war für mich hilfreicher als andere, da einfach so eine Außenperspektive drauf zu haben. Und das kann ich auch wirklich, ich weiß, es ist super schwer, Therapieplätze zu kriegen. Es kann auch wirklich ganz viel Überwindung kosten, sich da Unterstützung zu holen. Aber ich kann das wirklich jeder Person nur raten, die da das Gefühl hat, so, boah, ich weiß nicht, ob ich da alleine irgendwie wieder gut rauskomme.
Okay, ich glaube, das ist ein super guter Hinweis jetzt auch von dir und auch, ich glaube, generell sich therapeutische Hilfe zu suchen, ist einfach immer hilfreich. Also das ist wirklich, wenn Leute sagen, das ist, warum, wer macht das noch? Das ist einfach die Person, die gucken mir komisch an und nicht die, die sich Hilfe suchen. Hast du denn dich dann direkt rausgenommen oder hast du probiert, noch eine Zeit so durchzuziehen?
Nein, ich habe super lange, also ich glaube, ich habe so ein halbes Jahr total mit mir gehadert, weil eigentlich war ja alles total gut. Also wirklich, das war ein super Job. Ich habe den echt gerne gemacht. Ich hatte wirklich ein großartiges Team und so. Und das ist so dahingesagt, aber das macht ja einen riesigen Unterschied. Ob man in einem Arbeitsumfeld arbeitet, wo man das Gefühl hat, man kann man selbst sein, man fühlt sich eigentlich wohl. Und dann trotzdem zu merken, es funktioniert nicht. Das war für mich super schwierig, weil ich mir dachte mir so, naja, perfekter geht's ja eigentlich nicht. So, was beschwere ich mich hier eigentlich im Vergleich zu ganz vielen anderen Leuten, die ganz andere Probleme im Job haben, die viel größer sind und gerade auch zu der Situation, die systemrelevante Jobs hatten, die sich wirklich zum Teil in Lebensgefahr begeben haben für den Job. Das war ja zur Zeit der Pandemie so. Und mir dann auch einzugestehen, dass es okay ist, in meinem eigentlich sozusagen sehr bequemen Job, dass der nicht für mich passt und mir trotzdem zu überlegen, wie ging das für mich anders, dass das okay ist und dass man sich da nicht vergleichen muss, weil es bringt natürlich auch niemandem in einem anderen Job was, wenn es dir schlecht geht. So, und ich glaube, dass das super wichtig ist, dass man da auch diese ja fast schon Schuldgefühle, die man da ganz schnell entwickeln kann, dass man sagt so, hey, das ist okay, du musst dich irgendwie um dein Leben kümmern und dabei jetzt nicht alle anderen vergessen, aber es hilft niemand anderem, wenn es dir schlecht geht.
Ich glaube, das ist so ein guter und wichtiger Punkt. Also da erkenne ich mich auch selber wieder, dass man dann immer so relativiert und denkt, es kann doch nicht sein, dass es mir jetzt in meiner privilegierten Situation irgendwie schlecht geht. Zieh doch mal durch, da gibt es anderen viel schlechter. Aber wie du gerade gesagt hast, denen schlecht geht, geht es ja nicht besser, wenn du durchziehst.
Es ist ja auch kein Wettbewerb.
Nee, es ist
also, es geht ja nicht darum, wem geht es am schlechtesten, wer darf sich Hilfe holen, sondern einfach, wenn es dir nicht gut geht, ist es okay, dass du dich darum kümmerst. So.
Unten gab es noch unten sage ich immer, weil wir oben sitzen in diesem Haus, aber es gibt in der Ausstellung noch eine andere Mitmachaktion. Da wird die Leute gefragt, was bedeutet für dich Arbeit oder warum arbeitest du? Und da haben einfach ganz viele auf die Notizzettel geschrieben, Erfolg, Anerkennung, diese Punkte. Und ich glaube halt, deswegen will man auch durchziehen, weil Arbeit wird in unserer Gesellschaft definiert als Erfolg, du schaffst was, du machst was richtig. War das bei dir auch so? Wie hast du Arbeit definiert und wie definierst du Arbeit heute für dich?
Das war auf jeden Fall ein Thema und auch ich hatte da in einem echt guten, bekannten Unternehmen eine Führungsposition, habe sehr gut verdient. So, da fragt man sich natürlich erstens, also was auch ganz oft auf diesen Zetteln stand, war das Thema Geld verdienen. So, ich muss meine Miete zahlen. Ich glaube, das ist auch für ganz viele Menschen die Baseline, irgendwie die Hauptmotivation. Ja, irgendwoher muss das Geld ja kommen, deswegen arbeite ich. Und das war bei mir natürlich auch nicht anders. Aber dann auch so dieses, ich nenne das so ein bisschen so die Ego-Frage. So, bin ich okay, nicht mehr Sarah Weber, Redaktionsleiterin bei LinkedIn zu sein? Und auch nicht zu wissen, was nach dem Komma kommt. Mhm. Weil ich wirklich nicht wusste, wie geht's weiter. Und dann habe ich mir so überlegt, naja gut, was für Szenarien gibt es? Dass ich nie wieder einen Job in dieser Branche finde und irgendwie was ganz anderes mache. Dass ich erstmal im Café jobbe. Und dann war ich so, aber das ist doch okay für mich. Ist die einzige Erfüllung, die ich im Leben finden kann, in diesem einen Job, in dieser eigenen Branche, für mich war es so, nee. Und dann mache ich halt einen anderen Job. Und ich will es auch gar nicht irgendwie Gastro kleinreden oder
nein.
So. Das ist ein super wichtiger Job, auch ein super harter Job. Aber ich war so, ich mache dann einfach irgendwas anderes, was gar nichts damit zu tun hat. Und suche mir dann halt andere Sachen, die mich auch irgendwie erfüllen. Weil Journalismus und Medien, das macht schon echt Spaß. So, ich habe das, ich habe das immer total gemocht, aber dachte mir so, aber das ist ja nicht die einzige Sache, die mich glücklich machen kann. Und sich da so ein bisschen davon, ja, zu distanzieren, sich zu überlegen, naja, aber ist das wirklich mein einziger Weg zwingend? Und wie wichtig ist mir so ein Titel? Wie wichtig ist mir Geld? Also ich habe auch sehr genau durchgerechnet, wie viel Geld braucht es im Monat wirklich? Ich hatte Rücklagen. Und dann einfach so, naja gut, aber Summe X, die ich brauche jeden Monat, die kann ich verdienen. Die kann ich auch in anderen Jobs verdienen. So, und dann muss man sein Leben ein bisschen umstrukturieren und gucken. Aber es wird schon okay sein. So. Und hatte da auch den Rückhalt, was glaube ich auch total wichtig ist, von meinem Partner, von meiner Familie, von meinen FreundInnen, weil man macht das ja alles nicht alleine, sondern ist ja in einem Konstrukt drin. Und das war für mich auch total wichtig, dass die auch gesagt haben, so, hey, du bist mehr als dein Job. So, es ist uns egal, welchen Titel du hast. Weil da muss man sich auch manchmal wieder so ein bisschen runterholen, so, hey, das ist einfach super egal am Ende des Tages.
Und du nimmst halt dadurch auch total den Druck raus, dass egal was du machst, du trotzdem okay bist und irgendwie auch noch klarkommst.
Und natürlich sind da trotzdem ganz viele Ängste und Tage, wo man sich denkt, oh mein Gott, so was habe ich getan. Aber tatsächlich, nachdem ich gekündigt hatte, ich habe es nie bereut. Mhm. Es war immer die richtige Entscheidung und dafür bin ich total dankbar.
Voll schön. Wenn wir nochmal zu dem Moment zurückgehen, als du Redaktionsleiterin bei LinkedIn warst. Aus deiner Perspektive heute, und du beschäftigst dich ja jetzt seit einigen Jahren mit der Arbeitswelt und wie man vielleicht die Arbeitswelt verbessern kann für jeden Einzelnen, aber auch generell so systemisch. Hättest du etwas anders machen können, dass du nicht so ausgebrannt und gestresst in deiner Position gewesen wärst?
Ich glaube, ganz viele Sachen habe ich gemacht und habe aber gemerkt, das reicht nicht. Also wir konnten da echt relativ selbstbestimmt arbeiten. Das fand ich auch gut. Du hast natürlich, wenn du ein Team hast, auch immer Verantwortung für andere. Und das war gerade zur Pandemiezeit noch echt schwierig, weil die Lebensrealitäten sehr unterschiedlich sind. Du Menschen auch wirklich unterstützen willst und dafür sorgen willst, dass es denen gut geht in deinem Team. So, das war mir immer total wichtig. Und ich habe auch versucht, irgendwie mich aus manchen Projekten rauszuziehen, mich aus dem Tagesgeschäft so ein bisschen rauszuziehen, Sachen zu machen, auf die ich Bock hatte. Aber habe irgendwie gemerkt, dass diese Art zu arbeiten, die ja ganz viele Menschen kennen, wo man wahnsinnig viel Zeit in Meetings verbringt, wo man wahnsinnig viel Zeit mit irgendwelchen Projektpapieren verbringt und mit E-Mails und all diesen Dingen, dass das für mich einfach irgendwann so anstrengend war. Also auch immer noch, wenn ich so Slack-Töne höre von diesem Messaging-Dienst, so, ich werde dann immer so zurückgeworfen in so diese Realität, wo irgendwie immer was aufpoppen kann, immer will irgendwer was von dir und du musst immer schauen, dass du mitkriegst, was gerade passiert. Natürlich nicht immer, ne? Es war auch nicht so, dass man 24/7 erreichbar sein musste, gar nicht. Aber so dieses Gefühl von, es könnte ja immer was passieren und mir ist dieses Abschalten wahnsinnig schwer gefallen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, für die in ganz vielen Unternehmen die Strukturen fehlen. Also wirklich so vom diese systemischen Regeln, die dir sagen, es ist total okay, nach Feierabend keine Mails mehr zu checken. Du musst nicht ständig erreichbar sein. So, aber normalerweise sagt dir das ja niemand, sondern entweder du kriegst es irgendwie für dich selbst raus, wie du damit klarkommst, oder du hast halt Pech gehabt. Und da würde ich mir wünschen, dass wirklich die Technologie noch viel besser genutzt wird, um Menschen auch zu schützen und zum Teil auch so fast so ein bisschen, das klingt jetzt so infantilisierend, aber so meine ich es gar nicht so, vor sich selbst zu schützen. Weil wenn das Handy halt da liegt, ist es so einfach, nochmal die Mails zu checken. Und wenn dann aber einfach, keine Ahnung, nach 19 Uhr keine Mails mehr durchkommen, dann kannst du sie auch nicht mehr checken. So.
Ich sehe das genau wie du. Also ich glaube, das Problem ist einmal, dass man vielleicht auch manchmal dann selber süchtig wird nach spätabends noch irgendwie E-Mails lesen, weil man guckt man aufs Handy und liest einfach, müsste vielleicht nicht. Und auf der anderen Seite vom Arbeitgeber auch das nachts um 22 Uhr oder spätabend noch von irgendeinem Mitarbeiter oder etc. eine E-Mail reinprasselt und du dann in diesen Abarbeitermodus kommst und das dann noch machst. Ja, und das ist dann schwierig, weil du halt nie zur Ruhe kommst und Ruhe halt super wichtig ist.
Total. Und ich habe ja auch in einem internationalen Unternehmen gearbeitet. Das heißt, irgendwer ist ja immer wach. Hm. Irgendwer arbeitet ja gerade immer. Das heißt, irgendwer schreibt auch immer eine Mail, irgendwer schickt dir eine Nachricht, was ja auch total in Ordnung ist und total valide ist. Aber einfach dieses, wie sehr muss ich meine eigenen Grenzen verteidigen und wie sehr hilft mir die Institution dabei, diese Grenzen zu wahren. Und da brauchen wir einfach, glaube ich, noch viel mehr so institutionelle Leitplanken, die den Leuten dabei helfen, ja, einfach damit besser klarzukommen.
Und auch, glaube ich, wirklich für alle, weil man kennt es ja auch, dass, ne, du wirst ja fast belohnt, wenn du länger arbeitest. Du wirst fast belohnt, wenn du spätabend noch Sachen checkst. Da sagt ja niemand zu dir, ach, hast du gestern wieder so spät gearbeitet, sondern nice, dass du das mir noch geschickt hast.
Ich habe zu meinem Team immer gesagt, wenn ich gesehen habe, die haben irgendwie abends um 11 noch irgendwas in Slack gepostet, ich so, warum warst du da online? Das war viel zu spät. Was machst du da? Auch wenn ich gesehen habe, Leute in anderen Zeitzonen so, hä, es ist irgendwie bei uns Nachmittag, wieso irgendjemand in Asien, wieso arbeiten die noch? Also da habe ich immer versucht, auch so ein bisschen, ich habe selbst nicht hingekriegt, aber ich habe versucht, den anderen sozusagen so, hey, was machst du da gerade? Das ist eigentlich nicht okay.
Aber da würde ich sagen, bist du eher eine Vorreiterin gewesen oder eine Ausnahme. Also das höre ich im Freundesbekanntenkreis nicht so und ich habe es auch noch bis jetzt nicht so erlebt.
Also ich glaube, das ist total wichtig. Also ich glaube, das ist auch die Verantwortung von Führungskräften, da sich um die eigenen Leute zu kümmern. Hm. Das Gute wäre halt nur, wenn man es auch gleichzeitig schafft, sich um sich selbst zu kümmern.
Hm. Aber es wäre ja total schön, wenn wirklich KI einfach ab einer gewissen Uhrzeit keine Nachrichten, also einfach keine E-Mails mehr an dich durchkommen lässt und keiner theoretisch auch mehr schreiben darf. Für alle gilt es dann und dann könnten alle chillen, bis das wieder freigeschaltet wird.
Ja, und das kann man auch machen. Also technisch ist sowas möglich. Und das Gute ist, mittlerweile gibt es so Ansätze, also zum Beispiel bei Slack, dass du einstellen kannst, so dass du so Do Not Disturb bist und dann einfach keine Nachrichten an dich durchgestellt werden. Die andere Person es dann auch sieht. So, diese Person kriegt gerade keine Nachricht von dir, die kriegt keine Notification. So, die Nachricht geht zwar durch, aber du kriegst keine Benachrichtigung. Und sowas braucht es noch viel mehr, dass es auch wirklich genutzt wird und proaktiv halt auch kommuniziert wird, dass das gibt, dass man das nutzen soll, dass das hilfreich ist. Und ich sehe da echt krass, ja, Unternehmen in der Verantwortung, aber zum Teil auch die Politik. Also in Australien wurde jetzt gerade relativ neu so ein Recht auf Nichterreichbarkeit durchgesetzt, dass Mitarbeitende quasi nach Feierabend nicht erreichbar sein müssen. Und wir reden jetzt so von E-Mails und von Slack, aber die Realität von ganz vielen Menschen und Jobs ist ja auch so, man kriegt dann so in so einer WhatsApp-Gruppe eine Nachricht, so kannst du mal kurz einspringen in so
deswegen
in der Gastro,
WhatsApp, ne?
In der Pflege,
also
und so weiter.
Auf meinem Privathandy. Ja. Ich habe auf meinem Privathandy kein WhatsApp.
Ich habe auf meinem Arbeitshandy kein WhatsApp.
Okay.
Und bin da quasi auf dem Arbeitshandy da total raus. Aber das ist halt auch so ein Punkt, dass es dann ganz oft über so private Gruppen sozusagen läuft. Und dann halt, du dann die ganze Zeit siehst, ja, aber irgendwer muss einspringen, wir sind irgendwie zu wenig Leute. Aber das ist ja nicht mein Problem, persönlich als Mitarbeitende so. Das ist ja das Problem des Unternehmens oder der Organisation oder der Vorgesetzten vielleicht noch. Aber ich muss das ja nicht in meiner Freizeit lösen.
Was würdest du Menschen raten, die das gerade hören und sagen, ja, das klingt so, wenn ihr das jetzt so erzählt, super gut, aber die Umsetzung ist schwierig. Man kennt es selber, man schreibt eine Abwesenheitsnotiz und dann schreibt mir
X. Trotzdem in die Mails.
Genau, oder dir wird eine Nachricht geschrieben. Also ich kenne das von meinen Abwesenheitsnotizen, als ich dann bei Teams geschrieben habe, ich bin bis dann und dann nicht da. Ich habe irgendwann das geschrieben und auch nicht über mein Handy erreicht und auch nicht über meine Privatnummer, weil ich dachte, die Grenzen werden einfach nicht eingehalten. Die Leute schreiben dir trotzdem und jeder hat ja irgendwie immer einen wichtigen Grund. Also von allen ist ja immer die, die dich anschreiben, das ist super wichtig. Und am Schluss, ja, man muss ja Urlaub machen. Also wie kann man da irgendwie besser für sich Grenzen ziehen und auch wirklich abwesend sein, wenn man abwesend ist?
Also ich würde sagen, die Arbeits-E-Mails vom Handy schmeißen, so Sachen wie Slack oder so vom Handy schmeißen. Wenn man ein Arbeitshandy hat, das wirklich ausmachen. Und man kann auch kurzfristig sagen, keine Ahnung, wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe, hey, ich bin da jetzt 2 Wochen raus, bitte holt mich nach den 2 Wochen wieder rein. Das zu kommunizieren, ich weiß, das ist total schwierig und es geht auch nicht in jedem Job und es geht nicht mit jedem Vorgesetzten. Aber eigentlich sollte das gehen, so. Und wenn es ein größeres Problem ist, kann man sich auch ruhig mal irgendwie an den Betriebsrat wenden, wenn es einen gibt und sagen, hey, so, es gibt ja Regeln, es gibt Regeln zu Ruhezeiten, so. Und wenn die grundsätzlich nicht eingehalten werden, dann ist das ein arbeitsrechtliches Problem. Und das kann man dann durchaus mal so ansprechen. Aber ich weiß, dass es total schwierig ist, weil es natürlich auch im Arbeitsleben Machtverhältnisse gibt. Und wenn man da irgendwo angestellt ist, ist man im Zweifelsfall nicht die Person, die die meiste Macht hat. Oder man fühlt sich zumindest nicht so. Andererseits muss man sich auch dran erinnern, Unternehmen können nur funktionieren, weil es Menschen gibt, die in ihnen arbeiten. So, wir sitzen ja hier auf so einem alten Fabrikgelände, deswegen vielleicht das Beispiel, nur weil du eine Fabrik hast, wenn jemand da zum Arbeiten kommt, dann hilft dir deine Fabrik halt auch nichts. So, und dann machst du auch kein Geld, weil dann hast du so eine Fabrik, aber du stellst nichts her, dass du dann verkaufen kannst. Und diese Machtumkehr muss man sich wirklich gerade im aktuellen Arbeitsmarkt, wo in ganz vielen Jobs Fachkräftemangel herrscht, so muss man sich auch wirklich so wieder, ich glaube, so ins Gedächtnis rufen und einfach so, nee, die sind auch auf mich angewiesen. Ich bin nicht nur auf sie angewiesen. Und wirklich auch sagen, okay, wie bündeln wir diese Macht? Und da sind natürlich Gewerkschaften und Betriebsräte ein super wichtiger Teil davon, weil man dann halt nicht alleine ist. Und selbst wenn es im Unternehmen vielleicht keinen Betriebsrat gibt, dann kann man auch mal als Team sagen, hallo, wir gehen jetzt zusammen zu unserem Chef, unserer Chefin hin und sagen einfach so, hey, es ist nicht cool, dass du uns immer abends um 11 Nachrichten schreibst. Bitte programmier die doch im E-Mail-Programm einfach vor, dass die morgens um 8 erst geschickt werden. So, das stört uns. Auch da kann man sich einfach mal so versuchen, zusammenzutun, weil zusammen ist man einfach stärker.
Wie würdest du die Arbeitswelt heute beschreiben, wenn du es müsstest? Also was würdest du sagen, läuft schon gut? Wo sind wir vielleicht auf dem richtigen Track? Und wo läuft es einfach noch überhaupt nicht gut und muss ganz viel noch dran gearbeitet werden?
Also wir haben in Deutschland, würde ich sagen, eigentlich, so auf dem Papier, eine relativ gute Arbeitswelt. Wir haben sehr viele ArbeitnehmerInnenrechte. Wir haben so Dinge wie bezahlten Urlaub, Elternzeit, Krankentage, die bezahlt werden. So, also das klingt jetzt alles super basic, aber das sind ja nicht Sachen, die schon immer da waren, sondern das sind Sachen, die erstritten wurden, die mit Tarifverträgen geregelt wurden, auch dass Tarifverträge gibt, super gut. Und ich bin Deutsch-Amerikanerin, USA zum Beispiel, hast du keine Elternzeit, die bezahlt wird in den USA, hast du nicht in allen Jobs bezahlte Urlaubstage oder bezahlte Krankentage. So, wir vergessen manchmal, dass das ein krasses Privileg ist und dass man nicht einfach so gekündigt werden kann. Einfach weil jemand keinen Bock mehr auf dich hat und morgen bist du weg. So, das geht in Deutschland sehr, sehr schwierig. Und das ist total gut. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass es vielen Leuten nicht gut geht. So, und das hat verschiedene Gründe. Also zum einen, dass viele Menschen das Gefühl haben, so die Geschwindigkeit ist einfach sehr angezogen. Dass man immer mehr in immer kürzerer Zeit erledigen muss. Dass die Teams nicht mehr voll besetzt sind. Und man irgendwie das Gefühl hat, boah, man muss immer die Sachen von 3 verschiedenen Leuten auffangen. Aber irgendwie ist man nur ein Mensch und der Tag hat nur 24 Stunden. Dass, obwohl es so Dinge wie Elternzeiten, Elterngeld gibt, so Sorgearbeit, also das Kümmern um Kinder oder auch um pflegebedürftige Angehörige, und die Erwerbsarbeit, für die man bezahlt wird, irgendwie so ein Konflikt sind und man irgendwie, es gibt nicht genug Kita-Plätze und es gibt nicht genug Ganztagsschulen und Pflege von Angehörigen findet meistens in den Familien statt. Das sind alles riesige Probleme, wo Leute einfach sagen so, hey, ich bin in der Arbeit super gestresst, ich muss irgendwie immer mehr machen, es wird alles immer schneller, es sind nicht genug Leute da, gleichzeitig hat die Kita mittags um 1 zu und wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut? Und das sind dann die Probleme, die wir sehen, so. Und die werden sich aber auch, wenn es blöd läuft, weiter zuspitzen, weil wir sind eine Gesellschaft, die wird älter. Die ganzen Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in Rente. Dann haben wir weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt. So. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Gleichzeitig haben wir mehr Menschen, die älter werden, sprich irgendwann auch gepflegt, versorgt werden müssen. Und Zuwanderung ist so eine Sache, die könnte das lösen. Aber wir wissen auch, wie die politische Lage gerade ist. Und dass das deswegen jetzt kurzfristig wahrscheinlich keine Lösung sein wird. Wir können jetzt auch nicht irgendwie sagen, alle Frauen müssen mehr arbeiten, weil, again, Kita-Plätze, Frauen übernehmen immer noch den Großteil der Sorgearbeit. Und alle bis 80 arbeiten können, wollen wir auch nicht, weil Leute ja jetzt schon total erschöpft sind. Und da brauchen wir einfach Lösungen. Und das sind, glaube ich, die größten Probleme, die wir gerade am Arbeitsmarkt sehen.
Du hast ja auch jetzt gerade im August ein neues Buch rausgebracht. Das kann noch jemand anderes machen, wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Hast du da ein Land genannt, wo es besonders gut läuft? Oder wenn du jetzt ein Land beschreiben müsstest auf der Welt, wo du sagst, da läuft es in der Arbeitswelt schon richtig gut, weil?
Also in dem Buch nicht, aber im Buch davor, wo es wirklich auch darum geht, was eigentlich alles gerade kaputt in unserer Arbeitswelt. Das heißt, die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Und da habe ich so ein bisschen Richtung Skandinavien geschaut, also nach Island, wo auch durch starke gewerkschaftliche Beteiligung die Arbeitszeit für eigentlich fast alle Menschen auf 35 oder 36 Stunden verkürzt wurde, weil es geht doch. Das ist so ein gutes Beispiel. Aber auch Schweden ist immer ein gutes Beispiel, wenn es darum geht, wie Familie und Job miteinander verbunden werden. Also dass wirklich klar ist, auch Väter nehmen Elternzeit, man teilt sich das partnerschaftlich auf. Es gibt keine Meetings nach 16 Uhr. Das sind alles so Bausteine und ich würde nicht sagen, dass es ein Land gibt, das irgendwie alles perfekt macht, aber ich glaube, man kann sich so Modelle aus verschiedenen Ländern nehmen und durchaus auch Sachen, die in Deutschland passieren, sich daraus quasi so die perfekte Arbeitswelt so zusammenstückeln.
Vielleicht, wenn wir nochmal aufs Thema kommen, du hast gerade auch gesagt, Frauen und Kinder kriegen. Hast du das Gefühl, dass Frauen in der Arbeit es schwerer fällt, Grenzen zu setzen? Hast du da mit Frauen selber gesprochen? Gibt es da Statistiken zu, dass Frauen eher noch mehr durchziehen, weil sie Ängste haben, als schwach zu gelten, weil sie Ängste haben, gekündigt zu werden etc.?
Also der Druck ist einfach ein anderer, vor allem, wenn man halt Sorgeverantwortung hat. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich kenne das auch von mir, ich erkenne mich da immer wieder in Statistiken wieder, dass Frauen oft sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben.
Total,
extrem. Ja, ne? Und dass das aber halt zusammenkommt mit dem Gefühl so, boah, ich krieg das alles nicht unter einen Hut. Und da ist natürlich das eine große Problem. Und das sehen wir auch tatsächlich, ne? Bei Frauen ohne Kinder ist die Situation eine andere als bei Frauen mit Kindern. Also Mütter sind da wirklich nochmal, und auch andere Frauen und Menschen mit Sorgeverantwortung so, da ist der Druck am größten. Und das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass da nochmal quasi ein zweiter Job obendrauf kommt. Also so, ich gehe arbeiten in meinen Job, für den ich bezahlt werde. Und dann komme ich nach Hause und es beginnt quasi die zweite Schicht, weil ich mich um Kinder oder Angehörige kümmere. So. Und das ist eine Sache, die kriegen wir nur gelöst, indem sich, sorry, mehr Männer in heterosexuellen Beziehungen mit um Kinder, Angehörige und so weiter kümmern und dafür auch Arbeitszeit reduzieren, längere Elternzeit machen und so weiter. Und vielleicht auch mal sagen, ja, nee, diese Beförderung nehme ich jetzt nicht an. So, wenn das bedeutet, dass ich dann 60 Stunden die Woche arbeite. Und dass gleichzeitig auch deswegen mehr Frauen in Teilzeit arbeiten. Und ich kenne aber ganz viele Beispiele von Frauen, die dann irgendwie, keine Ahnung, so 28 bis 32 Stunden vielleicht arbeiten und in der Zeit gefühlt doppelt so viel oder mindestens genauso viel geschafft kriegen wie Leute, die Vollzeit arbeiten, weil sie einfach sich besser organisieren, weil sie wissen, so die Zeit, die ich habe, muss ich viel sinnvoller nutzen und gleichzeitig aber dann finanzielle Verluste quasi hinnehmen, weil sie machen zwar die Arbeit, aber halt weniger Stunden und man wird ja nach Stunden bezahlt in den meisten Jobs. Und das halte ich für ein ganz großes Problem, dass eh schon mehr Druck auf Frauen lastet, dass mehr Verantwortung und Sorgeverantwortung auf ihnen lastet und dass dann gleichzeitig Probleme wie der Gender Pay Gap, also Frauen verdienen weniger, auftreten und sich das dann auch wirklich bis in die Rente auswirkt, Frauen häufiger in Altersarmut landen und das natürlich so ein Riesenproblem ist, dass sich wirklich immer so durchs ganze Leben eigentlich schiebt.
Du hast einen Podcast, Work, 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 und da hast du
gemacht.
Genau, aber man kann ihn sich noch anhören.
Ja, man kann ihn sich
noch anhören. Also du hast ihn gemacht und man kann ihn sich noch überall anhören, wo es Podcasts gibt. Da hast du mit vielen unterschiedlichen Menschen über ihre Arbeit bezüglich Erfolge, Scheitern, Neuanfänge etc. gesprochen. Ich habe nicht in alle reingehört, aber du kannst es mir sagen. Haben alle das ähnliche Problem, wenn es um Arbeit in Deutschland geht, oder gibt es da Unterschiede?
Es sind ganz unterschiedliche Probleme, je nach Job. So. Und auch die Sachen oder die Themen, die wir da ausgewählt haben und die Biografien waren sehr unterschiedlich. Aber eine Sache, die ganz viele kennen, ist so dieses, ich habe total Bock auf was und dann mache ich es gerne, aber dann ist es manchmal auch schwierig abzuschalten. Das haben viele berichtet. Aber auch dieses, boah, Arbeitsbedingungen sind in vielen Jobs einfach nicht gut. Und wie geht man damit um? Also ich habe zum Beispiel mit Ori Mittenmeier gesprochen, der den ersten Betriebsrat mitgegründet hat bei einem Lieferdienst. So, und wir wissen ja, Lieferdienst unten in der Ausstellung hängt auch so ein Lieferando-Rucksack. Das ist echt Knochenarbeit und die ist unsicher, die ist nicht so gut bezahlt und da ist diese Organisation total wichtig. Aber auch, ich habe zum Beispiel mit einem Sternekoch gesprochen, der irgendwann diese Sterneküche wegen diesem Druck auch verlassen hat. Also das ist so ein Motiv, das sich immer wieder findet, aber auch, wie geht man selbst mit Erfolgen und Misserfolgen um. Also ich habe mit einer Gründerin gesprochen, die hatte ein eigenes Café und hat dann nach so, das war so ihr Traum, da hat sie ihren Job gekündigt, nach so einem Jahr war sie so, boah nee, ich habe das jetzt gemacht ein Jahr, es war gut, ich habe super viel gelernt, aber das passt für mich jetzt nicht mehr und ist dann quasi zurück in den alten Beruf gegangen und ist da jetzt super glücklich so. Und ich glaube, dass es nicht die eine Antwort gibt, die für alle passt und dass Biografien natürlich sehr unterschiedlich sind, aber dass eine Sache, die alle irgendwie gemeinsam haben, ist, dass man gute Arbeitsbedingungen haben möchte. Und dass das wirklich einen Unterschied macht und wie die dann genau individuell aussehen, ist immer noch ein bisschen unterschiedlich. Aber dass so Dinge wie, man verdient Geld, von dem man leben kann, man gefährdet nicht sein Leben oder seine Gesundheit in einem Job, man kann nicht einfach so gekündigt werden und man hat das Gefühl, man geht da abends raus und man denkt sich, ich habe hier irgendwie was Gutes gemacht, ich habe hier was erreicht, das, was ich mache, hat Sinn, ich kann selbstbestimmt arbeiten, dass das so Sachen sind, die für ganz viele Menschen wichtig sind.
Was halt super schade ist, ist, wenn man eigentlich seinen Job super gerne ausübt. Man hat sich als Sternekoch entschieden oder wie auch immer als leitende Person in einem Unternehmen. Und dann einfach aufgrund von Stress, aufgrund von unschönen Arbeitsbedingungen, übt man seinen Job nicht mehr gerne aus und geht. Also das ist einfach ja super schade. Und da muss man wahrscheinlich früher reagieren oder für sich erkennen, okay, dann ist es vielleicht doch nicht der Job, obwohl es mir Spaß macht und ich mache was anderes, weil mein eigenes Leben ist mir wichtiger.
Ja, oder sich wirklich zu sagen, hey, da müssen wir hier was verändern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt einfach Jobs, die sind wahnsinnig wichtig für uns als Gesellschaft. So, wir brauchen die. Klassisches Beispiel, die Pflege. So, wir brauchen Menschen, die in der Krankenpflege arbeiten, wir brauchen Menschen, die in der Altenpflege arbeiten. Das sind Jobs, die sind inhärent sinnhaft. So, niemand würde sagen, es ist nicht sinnvoll, Krankenpflegerin zu sein.
Nein.
Alle wissen, wir brauchen das als Gesellschaft. Das sind Jobs, die macht man auch nur, weil man wirklich sagt, so, boah, ich will das machen. Das ist ja nichts, was du irgendwie machen kannst, wenn du es eigentlich nicht machen
willst.
So, super schwierig dann. Und gleichzeitig sind es Jobs, wo die Arbeitsbedingungen oft so schlecht sind, wo Leute teilweise nicht genug verdienen, wo man Nachtschichten hat, Schichtdienste hat, wo zu wenig Personal da ist. Das ist körperlich harte Arbeit, das ist emotional harte Arbeit. Und ganz viele Menschen gehen aus diesen Jobs raus, die wir ja so dringend brauchen, weil sie einfach sagen, die Arbeitsbedingungen sind zu schlecht und ich wollte immer diese Arbeit machen, aber nicht so.
Ich verstehe auch nicht, warum sich das nicht ändert, weil es ist so klar, dass es im Gesundheitssystem so viele Fehler gibt, vor allem bei PflegerInnen, warum da nicht bessere Bezahlung ist, bessere Arbeitsbedingungen. Wir wissen es ja alle. Ich verstehe nicht, warum sich das nicht ändert. Das wissen wir ja seit Jahren.
Also immerhin bei der Bezahlung hat sich die letzten Jahre gerade in der Krankenpflege was getan. Das ist auch gut und wichtig und richtig, aber das reicht halt nicht, ne? Weil Geld, ja, ist irgendwie ein Faktor, aber wenn du dich halt kaputt arbeitest und keine Zeit hast, das Geld auszugeben, hilft es auch nur wenig. Und ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, gerade in solchen Jobs ist es super wichtig zu sagen, hey, wir müssen uns organisieren, wir müssen irgendwie wirklich für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, weil wir können ja nicht einfach alle diese Jobs hinschmeißen. So.
Ja.
Und ich glaube, ja, ich würde nie zu jemandem sagen, du darfst diesen Job nicht verlassen. So. Und diese individuellen Entscheidungen gibt es. Aber ich finde es auch total wichtig, nicht nur zu sagen, naja gut, dann schmeiße ich das halt für mich hin, sondern auch wirklich zu überlegen, wie könnte es denn besser gehen? Können wir hier was verändern? Haben wir hier irgendwie die Möglichkeiten, irgendwie uns zusammenzutun? Und wir sehen auch wirklich, dass in den letzten Jahren da durch Streiks, durch Verhandlungen, Tarifverhandlungen echt zum Teil ja Fortschritte erzielt wurden. Und davon brauchen wir eigentlich noch viel mehr. Und Leute, die sich in diesen Jobs dafür engagieren, dass diese Jobs besser werden.
Dann lass uns doch mal einen Zukunftsblick wagen und nicht nur sagen, was vielleicht alles schlecht läuft. Wie sieht unsere Zukunft der Arbeit aus? Wie siehst du die zukünftige Arbeit? Müssen wir mit 75 zum Beispiel noch arbeiten? Gibt es eine 4-Tage-Woche? Wenn du dir das ausmalen könntest, wie wäre das?
Wenn ich jetzt einmal nochmal so quasi den KI-Generator von vorher anwerfe. Also ich glaube, so einer der wichtigsten Punkte ist, erstens, dass wir irgendwie so eine Gesellschaftsvision brauchen und uns mal überlegen müssen, wo wollen wir eigentlich hin? So, finden wir es okay, wenn super viele Leute kaputt und ausgebrannt und unglücklich sind und vielleicht durch Technologie ihre Jobs verlieren und dann ist das halt so und dann haben wir halt Pech gehabt? So, oder wollen wir das nicht? Und ist es uns wichtig, dass Menschen gut arbeiten können? Weil Arbeit gibt uns ja super viel. Die gibt uns nicht nur Geld, sondern auch Struktur und Teilhabe und Sinn. Das sind ja total wichtige und schöne Sachen. So. Und das andere ist, dass wir uns wirklich mal überlegen müssen, naja, wie kommen wir denn dahin? Also irgendwie, ne, was sind denn Mittel, die wir haben, um die Arbeitswelt zu verbessern? Und neben so Dingen wie Mitbestimmung und Organisation halte ich da Technologie für einen ganz wichtigen Hebel. Weil das war ja auch immer schon das Versprechen der Digitalisierung so, die nimmt uns Arbeit ab, nicht wirklich passiert, kam irgendwie immer noch mehr dazu. Und ich glaube, da müssen wir wirklich drauf gucken, weil aktuell ist ja immer so dieses, alle sollen länger arbeiten, alle sollen mehr Überstunden machen, sind dann gerne mal die Forderungen. Aber du kannst ja nicht immer unendlich mehr Produktivität aus erschöpften und gestressten Menschen rauspressen. Das geht ja nicht. Und da Technologie sinnvoller zu nutzen, um wirklich zu entlasten, um sinnvolle Aufgaben, repetitive Aufgaben, gefährliche Aufgaben abzunehmen und diese Zeit dann sinnvoller zu nutzen für das, was nur wir können. Fürsorge und Kreativität und füreinander Dasein halte ich für total wichtig. Und dann kommen wir hoffentlich, und um deine Frage zu beantworten, in eine Welt, wo wir weniger arbeiten können, wo wir mehr Zeit füreinander haben, weil das ist ja auch was, was hinten runterfällt. Zeit in Familien, Zeit für gesellschaftliches Engagement, Zeit für FreundInnen. Das brauchen wir aber, um irgendwie die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir weniger arbeiten, dass wir Technologie sinnvoller nutzen, dass wir eine gleichberechtigtere Arbeitswelt haben, in der nicht einige wenige sich komplett kaputt arbeiten, andere nicht. Und in der wir es schaffen, wirklich möglichst alle zu entlasten und gute Arbeit zu ermöglichen. Und dass Leute wirklich heimkommen und sagen, ja, das war ein guter Tag und ich habe jetzt aber trotzdem noch Kraft und Energie für andere Dinge.
Könntest du ein paar Beispiele nennen, wie uns KI konkret die Arbeit entlasten könnte?
Ja, ich habe für mein Buch mit einer Bäckerei oder mit dem Inhaber einer kleinen Bäckereikette geredet, so in Rheinland-Pfalz. Und die waren so, hey, Bäckerei sterben, Nachwuchs finden super schwierig, weil niemand will nachts arbeiten. So ist ja das Klassische, wenn man als Bäcker, Bäckerin arbeitet, steht man irgendwie nachts um 3 auf und geht in den Backen. So. Oder fängt abends noch an und backt durch die Nacht durch. Und die waren einfach so, nee, wir machen das jetzt so, dass wir KI nutzen, um früher zu wissen, was wir produzieren müssen. Ein paar Tage im Voraus schon, aus verschiedenen Daten. Dann können wir tagsüber alles vorbereiten, Teige machen, kneten, formen und so weiter. Und nur noch ein Bruchteil unserer Angestellten muss nachts backen. Dadurch produzieren wir sinnvoller, weil wir wirklich wissen, was wir brauchen. Wir schmeißen weniger weg. Die Qualität der Ware wird besser. Wir können mit unserer Photovoltaikanlage auf dem Dach tagsüber den Strom nutzen und verbrauchen weniger. Es ist nachhaltiger. Unseren Mitarbeitenden geht es besser und auf einmal kriegen wir wieder Nachwuchs. So, und ich glaube, solche ganzheitlichen Konzepte braucht es, wo es wirklich nicht nur darum geht, wie nutzen wir KI, damit wir eine Pressemitteilung rausschicken und möglichst viel Geld machen können, um dann vielleicht Leute rauszuschmeißen, sondern wirklich, hey, wie nutzen wir Technologie, dass es gut ist fürs Unternehmen und für die Umsätze, aber auch für die Mitarbeitenden und idealerweise auch für die Umwelt, dass wir nachhaltiger produzieren können. Und solche Modelle braucht es irgendwie in allen Branchen. Dass man sich wirklich überlegt, hey, das ist ein Werkzeug, das ist eine Technologie. Wir entscheiden, wie die eingesetzt wird. Wir entscheiden, wie wir die entwickeln. So, wir haben das in der Hand. Und da wirklich, dass nicht nur einige wenige davon profitieren, die viel Geld haben, sondern wirklich so viele Menschen wie möglich.
Aber vielleicht gilt es da auch wieder den Unternehmen beziehungsweise der Politik, das so zu kommunizieren, dass wir KI als Werkzeug nutzen, weil ich glaube, dass Angst der größte Gegner von Menschen ist und durch Angst werden alle irgendwie irrational und denken, oh Gott, wir verlieren unsere Jobs, wir werden nicht mehr gebraucht und dann wird alles schlimmer. Also, dass man da wirklich das kommuniziert und wie du das gerade an dem Beispiel in der Bäckerei sagst, macht es ja super viel Sinn und ist für alle Beteiligten nur besser.
Total, wir brauchen Kommunikation und deswegen halte ich auch so eine Zukunftsvision für irgendwie wichtig, weil man da irgendwie sagen kann, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist uns auch irgendwie was wert? Was ist für uns wertvoll? Und dann hat man irgendwie so ein Ziel und dann kann man halt auch sagen, okay, wie kommen wir da jetzt hin? Und dann nordet man so ein bisschen den Kompass ein und man weiß schon mal, in welche Richtung man läuft. Und dafür brauchen wir einfach eine Diskussion darüber, die halt auch möglichst viele Menschen irgendwie beinhalten muss. Und gleichzeitig, ich glaube, für einen selbst, wenn man Angst hat, ist so das Erste, was man machen sollte, das mal auszuprobieren, so KI-Tools. Weil dann weiß man irgendwie, was können die nicht. Und ich finde, das nimmt auch ganz viele Ängste. Und es braucht auch einfach Weiterbildung, dass das erklärt wird, dass in Unternehmen auch investiert wird, dass Leute mit dieser Technologie arbeiten können. Weil das ist ja, ne, das kennt man ja so, was man nicht kennt. Da ist man skeptisch, da hat man irgendwie Angst. Dann sieht man auch irgendwelche Schlagzeilen irgendwo und hört mal sowas und denkt sich so, oh mein Gott. Und dann ist man in so einer Schockstarre und weiß irgendwie gar nicht mehr, was man machen soll. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass möglichst viele Menschen aus dieser Schockstarre rauskommen und einfach so ins Ausprobieren, ins Erleben kommen und dann irgendwie auch merken so, ah, okay, das sind irgendwie Sachen so, das kann Technologie vielleicht jetzt schon viel besser als ich, aber das sind Sachen, die kann nur ich und die kann mir ja gar niemand abnehmen. Und das sind aber vielleicht die Sachen, die ich an meinem Job am allerliebsten mag. Ja, ist doch total cool. So, ich würde so viel davon dafür geben, wenn KI einfach meinen ganzen Papierkram machen könnte, meine Steuer und vielleicht noch mein Bad putzen. Mhm. So. Und den Rest mache ich dann auch selber. Das ist dann auch okay, weil das macht mir ja Spaß. Aber so, bitte lass mich diesen ganzen Bürokratiekram einmal wegorganisieren. Und die Sachen, die ich halt nicht gerne mache. Und da ist aber ganz viel Potenzial da für solche Aufgaben. Bad putzen, da sind wir noch nicht so ganz, aber immerhin Staubsaugerroboter, der nimmt mir auch schon Arbeit ab, so. Und da wirklich zu überlegen, nicht nur, was ist technisch möglich, sondern wirklich auch, was ist hilfreich und was ist nützlich und welche menschliche Expertise brauchen wir und wollen wir. Und wo kann Technik ruhig irgendwie ein bisschen was übernehmen?
In jeder Podcast-Folge haben wir zum Ende hin immer eine Handlungsempfehlung an die ZuhörerInnen von unseren Gästen. Und deswegen frage ich auch dich jetzt, was würdest du Menschen empfehlen, wenn sie jetzt gerade in ihrem Job feststecken und den eigentlich optimieren wollen? Wo fangen sie an? Wie fangen sie an, um etwas zu ändern?
Also mein erster Aufruf ist immer, tretet einer Gewerkschaft bei, engagiert euch im Betriebsrat. Wenn es noch keinen Betriebsrat gibt, gründet einen. So, das klingt so banal, aber ich finde wirklich so dieses Mitreden können, mitbestimmen können, das ist gut für einen selbst, das ist gut für alle anderen Menschen im Unternehmen, zum Teil auch in der Branche. Und es stärkt auch wirklich die Demokratie. Also wenn man merkt, man kann auch irgendwie selbst was mitverändern, ist das auch gut für unsere Demokratie. Und das können wir, glaube ich, alle gerade gut gebrauchen. So, noch was Konkreteres. Es gibt ja oft so Sachen im Job, wo man ganz genau weiß, damit verschwende ich jede Woche Zeit. So jede Woche muss ich Dienstag für ein Reporting Zahlen von einer Tabelle in eine andere kopieren. Ich muss super viele Präsentationen bauen, das ist total sinnlos. Ich mache immer diese drei Arbeitsschritte, aber einen davon könnte man wegstreichen. So, also ich glaube, jede Person hat irgendwie so 1, 2, 3, 17 Sachen, wo sie weiß, so boah, die sind, jedes Mal ärgere ich mich. Dieses eine Meeting, wo wir alle rauskommen und denken, das war eine Stunde Zeitverschwendung. Das einfach mal ansprechen und sagen so, hey, so dieses Meeting am Dienstag, das braucht doch eigentlich niemand. Could that meeting be an E-Mail, so ungefähr? Können wir das einfach irgendwie anders organisieren? Oder hey, wenn wir jede Woche aus dieser einen Tabelle Zahlen eine andere Tabelle kopieren, kann sich da mal jemand eine Stunde dran setzen und das automatisieren? Und einfach wirklich zu gucken, was sind denn wirklich so Zeitfresser? Weil idealerweise wissen die Vorgesetzten gar nicht, dass das passiert. Die haben da überhaupt keinen Einblick rein. Man selbst weiß es, aber man selbst hat diese Expertise. Und dann spart man sich selbst Zeit, aber ja auch, das ist ja auch gut fürs Unternehmen und für die Vorgesetzten.
Auf jeden Fall.
Und da haben dann am Ende alle was davon. Deswegen wäre das, glaube ich, so mein kleiner Tipp.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, damit können unsere ZuhörerInnen was anfangen. Ich danke dir jetzt für das spannende Gespräch, Sarah. Die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt dein neues Buch lesen wollen, die können das kaufen. Es ist ganz frisch auf dem Markt. Das heißt, das kann doch jemand anderes machen, wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Damit endet die heutige Folge des Podcasts im LVR-Industriemuseum Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen. Die Sonderausstellung Arbeitsträume, ein Zukunftslabor, könnt ihr noch bis zum 20.10.24 besuchen. Ich freue mich, euch in 2 Wochen wiederzuhören und einen anderen spannenden Gast zu begrüßen. Tschüss! Das war Fabrikfunk, ein gemeinsamer Podcast der LVR und LWL Industriemuseen, moderiert von Nadine Haddad. Sounds von Studierenden der FH Dortmund Sounddesign, Redaktion Saskia Berghäuser, Ellen Böhmler, Sonja Faller und Konrad Gutkowski.